Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Business Talk Experts. Heute diskutiere ich mit unseren Gästen über den European Green Deal und die Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher sowie die Herausforderungen auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. Unsere Experten heute sind Horst Seibold, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Dr. Boss Finanzmanagement GmbH, Fritz Patties, Geschäftsführer der Medeco Cleantech GmbH und Autor von Reinigungschemie Nein Danke, und Frank Müller, Gründungsmitglied und Leiter des Hauptstadtbüros beim Bundesverband E-Mobilität. Meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unseren Business Talk Experts. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute mit uns über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Es geht um die grüne Wirtschaft. Und bevor ich Sie unseren ZuschauerInnen vorstelle, möchte ich gerne eine kurze Einführung in dieses doch recht komplexe Thema geben. Wir werden uns also heute mit verschiedenen Aspekten der grünen Wirtschaft beschäftigen. Wir werden aber auch einmal schauen, was bedeutet denn eigentlich dieser European Green Deal? Was gibt es da für Besonderheiten? Und wir werden auch schauen, welche Nachhaltigkeitsanforderungen auf Unternehmensebene existieren. Mit dem European Green Deal soll nun endlich auch der Wandel in der EU vollzogen werden, um ressourceneffizient, aber auch wettbewerbsfähig zu sein und die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln, auch unter diesen Richtlinien. Wir werden uns hier aber auch etwas genauer anschauen, was bedeutet das denn eigentlich für die Politik, für die Wirtschaft und auch für die Gesellschaft. Ein weiterer wichtiger Aspekt, wie gerade erwähnt, wird die Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene sein. Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf die ESG-Kriterien. Da werden wir auch einmal reinschauen, was bedeutet das eigentlich und was gibt es hier für Anforderungen. Schließlich werden wir uns natürlich auch mit der Bevölkerung beschäftigen. Welche Verantwortung und welche Veränderungen ergeben sich denn in der Gesellschaft? Welche Rolle übernimmt sie? Und wie kann die ganze Gesellschaft auch dabei mithelfen, eine grüne Wirtschaft umzusetzen und vor allem sich auch hier ganz aktiv einzubringen. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt für unsere ZuschauerInnen sind Visionen und Ausblicke in die Wirtschaft in 2023. Denn hier freuen wir uns natürlich auch sehr auf Ihre Expertise, auf Ihr Fachwissen, das Sie heute netterweise mit uns teilen, um natürlich auch so ein paar Insider-Informationen zu erhalten. Das sind also heute ganz grob unsere Themen und deswegen möchte ich Sie jetzt erst einmal ganz herzlich vorstellen und auch begrüßen. Herzlich willkommen, Fritz Patties. Sie sind der Autor von dem Buch Reinigungschemie Nein Danke und Geschäftsführer der Medeco Cleantech GmbH. Schön, dass Sie heute da sind.
Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Wir begrüßen ebenso ganz herzlich Horst Seibold, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Dr. Boss Finanzmanagement GmbH. Herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wunderbar. Und wir begrüßen auch ebenso ganz herzlich Frank Müller, Leiter des Hauptstadtbüros International Affairs und Gründungsmitglied des Bundesverbandes E-Mobilität e.V. Schön, dass Sie heute da sind.
Schönen guten Tag, danke.
Wir haben unseren Panel-Talk heute in vier große Hauptthemen unterteilt. Wir werden uns also erst einmal etwas intensiver über den European Green Deal unterhalten, dann über die Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene, werden dann den Switch machen in die Gesellschaft und wie angesprochen werden dann auch einen Ausblick in 2023 geben. Deswegen starten wir erst einmal, lieber Seibold, mit dem European Green Deal, denn dieser gehört zu den wichtigsten Transformationsprojekten in der EU, um im ersten Schritt natürlich die Senkung der Emissionen anzukurbeln. Bis 2030 sollen es 55% weniger sein im Vergleich zum Jahr 1990. Und ja, bestenfalls soll die ganze EU-Wirtschaft bis 2050 komplett klimaneutral werden. Um diese Ziele auch zu erreichen, hat die EU-Kommission ganz konkrete Vorschläge gemacht im Bereich Klima, Energie, Verkehrs- und auch Steuerpolitik. Und bei der Recherche von unserem Thema bin ich darüber gestolpert, dass es doch auch in der Fachpresse unterschiedliche Meinungen auch zu den Begrifflichkeiten gibt. Es ist einmal zu lesen vom Green New Deal, vom European Green Deal, Green Deal. Vielleicht können Sie uns einmal so einen ganz kurzen Abriss geben. Worum geht es denn da eigentlich? Was ist denn der aktuelle Stand?
Ja, also der New Green Deal ist wohl das ehrgeizigste Projekt oder die ehrgeizigste Agenda, die sich Europa jemals vorgenommen hat Es ist nicht ganz neu, also auch schon in den 70er Jahren, letztes Jahrhundert und 80er Jahre über die UN und etlichen politischen Gruppen hat es schon Vorstellungen und Aktionen gegeben, in diese Richtung zu arbeiten und zu denken. Ein Meilenstein wurde dann gesetzt 2015 mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Da hatten wir dann 17 Stück definiert. Auf diese Ziele greifen sehr viel in unserer Branche eben zurück. Und der New Green Deal hat diese 17 Ziele komplett vereinnahmt. Also die wurden komplett integriert. Und die Ursula von der Leyen hat sich dann eben mit diesem New Green Deal und diesem ganzen Projekt beworben als Kommissionspräsidentin und hat es auch geschafft. Es geht letztendlich darum, Gesellschaft, Wirtschaft, Finanzwirtschaft, alles so zu integrieren und zusammenzuarbeiten lassen, dass daraus ein Konzept wird und eben ganzheitlich gedacht wird. Alle werden mit einbezogen, um die Ziele zu erreichen. Und da kann man schon sehen, welche Herausforderung das ist und welches Mammutprojekt. Und Europa will eben als erster Kontinent klimaneutral werden. Das heißt, es ist auch die Absicht dahinter, eben Wirtschaftsvorteile gegenüber Asien und Amerika zu generieren, indem dass man technologisch auf diesem Gebiet eben vorauseilt.
Herr Seibert, ohne zu arg in die Tiefe zu gehen, was würden Sie sagen, was sind die wichtigsten Regelungen, die in die Tat umgesetzt werden müssen?
Ja, um keines zu vergessen, darf ich das schnell ablesen. Also die wichtigsten Regelungen oder Aktionen sind, es geht um einen noch ambitionierteren Klimaschutz. Es geht um Versorgung mit sauberer, bezahlbarer und sicherer Energie, Mobilisierung der Industrie für eine saubere, kreislauforientierte Wirtschaft, Energie- und ressourcenschonendes Bauen, Null-Schadstoff-Ziel für schadstofffreie Umwelt. Da freue ich mich als Umweltschützer, also man will von den ganzen Umweltgiften, Spritzmitteln und so wegkommen. Dann von Hof zu Tisch, da geht es um regionale Lebensmittelversorgung und rasche Umstellung auf eine nachhaltige, intelligente Mobilität. Also das sind so im Groben, man liest es manchmal auch ein bisschen anders zusammengefasst, aber das sind die groben Überschriften, um die es geht.
Wunderbar, vielen Dank. Herr Patties, wenn wir uns so ein klein wenig die Diskussionen anschauen, die in Deutschland geführt werden, dann ist es ja meistens immer auf nationaler Ebene. Aber wie erfolgreich sind wir denn eigentlich bei der Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn? Vielleicht haben Sie da ein paar Vergleichsprojekte bzw. Zahlen, die Sie uns nennen können.
Naja, ich würde sagen, Deutschland nimmt in dieser Hinsicht eine Musterrolle ein, eigentlich das Musterbeispiel der Musterschüler, wenn es um diese Angelegenheiten geht. Und wenn man heute sieht, Deutschland mit Frankreich, mit Italien, mit Polen und so weiter, haben ja auch das meiste zu bewältigen und so weiter, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und es ist immer so, es gibt natürlich immer zwei Seiten, weil die eine Frage ist natürlich die, wenn man heute sagt, so toll es klingt, alles abzuschaffen, was mit fossilen Energien zu tun hat und umzustellen auf erneuerbare Energien, dann ist natürlich schon auch ein bisschen die Angst berechtigt, ist das nicht zu früh, können wir mit den Erneuerbaren das jetzt schon alles bewältigen, weil wir wissen, die sind volatil, die sind nicht sicher. Die haben manchmal Überproduktion, manchmal zu wenig Produktion. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, wo kommt denn dann der Strom her? Der kommt dann wiederum aus Nachbarländern, wo halt noch mit Atom, da wird sogar Atomenergie zum Teil ausgebaut, wie zum Beispiel Polen ist natürlich wieder jetzt in den Medien gestanden. Da wird auch noch auf Kohlekraft gesetzt. Und dann sagen wir halt in Österreich, der Strom hat ja dann kein Marschall drauf. Im Grunde, das Grüne zum Beispiel. Oder man sieht es auch beim Gas. Natürlich ist das Gas aus dem Osten natürlich momentan schlecht, das billige Gas. Aber dass es dann Fracking-Gas, das früher verpönt war, jetzt aus Amerika zu überhöhten Preisen auf dem schmutzigsten aller Wege, nämlich mit Schweröltransportern, von weit her zu uns transportiert wird, das muss man auch mal hinterfragen. Wie sinnvoll ist das und vor allem, was kostet das alles für letztendlich den Endverbraucher? Der muss es ja bezahlen.
Aber das ist ja dann eigentlich auch ein Greenwashing. Das heißt, wirklich grün ist es ja dann nicht.
Ich sage, das ist immer, erstens geht es immer darum, es gibt manchmal ein bisschen eine Doppelmoral. Es geht auch immer um geschäftliche Interessen, das steht auch immer dahinter. Und Und die Frage ist immer, es hat immer zwei Seiten. Und die muss man halt beide anschauen. Und das vermisse ich ab und zu in den Diskussionen.
Mhm. Herr Seibold, ich möchte gerne mit Ihnen noch einmal kurz die Brücke schlagen zu dem CO2-Ausstoß, was natürlich auch ein wesentliches Mittel ist, um klimaneutraler zu werden. Und hier lassen Sie uns mal ganz explizit über den Zertifikatehandel sprechen. Können Sie uns mit Ihrer Expertise vielleicht einmal einen kurzen Abriss darüber geben und die Frage beantworten, wie gut ist dieses System aus Ihrer Sicht dafür geeignet?
Ja, der Zertifikatehandel ist eigentlich ein Modell, das man aus der Volkswirtschaftslehre kennt. Man schaut sich einen CO2-Ausstoß in ganz Europa heute an und den befüllt man mit Zertifikaten derselben Höhe. Und dann ist die Überlegung, die Zertifikate permanent rauszunehmen. Das heißt, die Teilnehmer müssen für die Energie jedes Jahr mehr bezahlen. Und das sollte natürlich dann zu Ersatzinvestitionen und zum Sparen anregen. Jetzt gibt's aber das große Aber. Wissenschaftler oder auch Volkswirte sagen, das Ganze macht eigentlich nur Sinn, wenn eine kritische Menge mitmacht. Jetzt ist Europa nur für 9,5-10% der CO2-Ausstoß in der Welt verantwortlich. Und wenn natürlich China, Amerika, Indien nicht dabei sind, ist natürlich die Gefahr groß, dass die Investitionen abhauen. Und das ist eben das große Problem oder die Zweifel der Wissenschaft an den Zertifikatehandel in Europa. Wissenschaftler meinen, 80% müssten mitmachen, damit das Ganze eine Wirkung hätte.
Herr Müller, ich möchte mit Ihnen gerne eine weitere Baustelle diskutieren, und zwar die Energiewende, eines der ambitioniertesten Projekte, die es auch gibt in Deutschland. Hierzu müssten eigentlich im großen Stile Windräder, Solaranlagen gebaut und auch ausgebaut werden. Das Stromnetz ist dafür aber eigentlich noch nicht so wirklich bereit. Welche Ziele liegen denn hier in aktueller Ferne und was sind die Hauptgründe, dass das alles noch so ein bisschen schleppend vorangeht?
Naja, der Hauptgrund, dass es schleppend vorangeht, dass die Regierung halt viel zu wenig getan haben für die wirklich konsequente Energiewende. Ein entscheidender Faktor, was jahrelang und immer wieder diskutiert war, waren natürlich die Netze, die vom Norden, also der Netzausbau, der vom Norden nach dem Süden funktionieren muss. Wir haben halt in Norddeutschland, Brandenburg, sehr viel Windenergie und die große Industrie sitzt natürlich in Süddeutschland, primär Baden-Württemberg, Bayern und Hessen in Deutschland und NRW. Und dementsprechend sind da leider die Leitungen nicht gut genug ausgebaut, um dann entsprechend die erneuerbaren Energien, die im Norden produziert werden, nach in den Süden zu bringen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben zum Teil Windparks in Schleswig-Holstein, die nur zu 30% genutzt werden. Das heißt, wir haben schon einen relativ guten Ausbau, der noch viel mehr forciert werden muss, logischerweise. Besonders natürlich auch Windenergie in den beiden südlichen Bundesländern, wo sehr, sehr wenig nur ausgebaut worden ist bis dato. Daran scheitert es auch. Und natürlich müssen wir die ganzen bürokratischen Hürden beseitigen, also oder viele beseitigen, um dementsprechend gerade Solar noch sehr viel einfacher, sehr viel unkomplizierter auszubauen. Ich würde einfach jedem Haushalt die Möglichkeit geben, irgendwas zwischen 1 und 2 kW ganz unkompliziert am Balkon oder auf dem Dach zu installieren, sodass wir da wirklich in die Masse kommen, weil die Haushalte wollen das. Und der entscheidende Faktor, erneuerbare Energien sind einfach auch eine unabhängigere Energieversorgung. Das haben wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg mehrfach gemerkt. Wir hätten heute schon bei 80% liegen können, wenn wir ganz, ganz konsequent die Erneuerbaren ausgebaut hätten in den letzten 10, 20 Jahren. Da sind wir leider nicht. Und wenn wir da, die Vision ist natürlich, dass wir halt deutlich schneller die erneuerbaren Energien ausbauen und das deutlich vereinfachen, dass halt ein Windrad nicht 7 Jahre in der Warteschleife ist, bis es dann die bürokratischen Hürden überwunden hat, sondern in sehr viel kürzerer Zeit mit sehr viel unkomplizierterer Bürokratie umgesetzt werden kann. Und wir sollten auch nicht nur auf Windenergie und Solar gucken, sondern natürlich Geothermie ist auch ein großes Thema aus unserer Sicht und immer wieder Effizienz. Wir müssen sehr viel effizienter arbeiten oder die Wirtschaft muss effizienter arbeiten, weil da ist noch ein ganz großes Einsparpotenzial.
Herr Müller, die Versäumnisse, um die so ein klein wenig auszumerzen, wo müssten wir relativ schnell dran arbeiten? Liegt es wirklich nur an der Politik, dass sie halt die Regularien etwas vereinfacht? Oder bedarf es vielleicht auch an neuen Startups, an neuen Innovationen und Lösungen, einfach auch diese Kombination zwischen Solar-Windkrafträdern im Norden und Verarbeitung im Süden herzustellen?
Also wichtig, ich spreche natürlich primär auch von der neuen Mobilität. Also Mobilität ist natürlich auch ein großes Thema. Wir müssen die Verkehrswende und die Energiewende zusammenfügen. Und wir müssen Intelligenz in die Systeme reinbringen. Das heißt, natürlich darf in Zukunft ein Elektroauto nur noch dann laden, wenn dementsprechend genug Energie im Netz ist. Muss dann natürlich auch intelligent zugeschaltet werden. Und noch besser, dass man dann Batteriesysteme vom Elektroauto netzdienlich macht. Das heißt, dass die Batterie dem Netz, wenn mal keine Sonne da ist oder kein Wind da ist, dementsprechend dann als Pufferspeicher dienen kann. Also Intelligenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Intelligenz finden wir natürlich auch bei Startups, die viel Innovationskraft haben. Und die müssen natürlich auch mit besseren finanziellen Mitteln versorgt werden, damit sie ihre innovativen Technologien in den Markt bringen können.
Herr Salbert, diese, wie wir gerade gehörten, langwierigen und komplizierten Genehmigungsverfahren und eine gewisse Rechtsunsicherheit gelten bei Investoren auch nicht gerade als sonderlich populär, sodass man hier unbedingt einsteigen möchte. Kann die Energiewende unter diesen Vorzeichen eigentlich erfolgreich umgesetzt werden, so wie wir und Herr Müller das natürlich auch anstreben?
Nein, ich glaube nein. Und ich war jetzt interessehalber bei zwei Bürgerversammlungen, wo es Informationen gab, wo es um Ausweis gab. Und es ist schon so, dass die Politik enormen Druck macht. Die wollen das jetzt durchsetzen und da wird wirklich auch gehobelt. Aber das Problem, glaube ich, ist gar nicht jetzt die schnelle Planung. Letztendlich ist das Problem der ganzen Energiewende die Speicherung. Wir haben momentan Wind und Solar gemeinsam ungefähr 5% am Gesamtenergieanteil. Ne?
Und 45.
Das ist vom Stromanteil.
Primär.
Das ist vom Stromanteil, aber der Strom macht ja nur ein Fünftel vom aus. Viele wissen das nicht, da komme ich immer wieder drauf. Strom ist nur ein Fünftel. Das heißt, wenn wir den Strom ersetzen würden, hätten wir immer noch 80% nicht regenerativ. Und es ist nun mal so, dass Herstellung und Verbrauch zu jeder Sekunde gleich hoch sein müssen. Und wenn wir die Speicherlösung nicht haben, wird es uns nicht weiterbringen, wenn wir jetzt Wind und Solar ausbauen. Also die Netze ist ein Punkt, aber der wichtigste Punkt sind Speicherungen. Und wenn wir da keine Lösung finden, wird es schwierig werden, das weiter hochzufahren.
Herr Müller, ne, wie wir gerade mitten auch schon im Thema sind, ein Gelingen dieser geplanten Verkehrswende und somit auch ein Umstieg auf die gewünschte E-Mobilität hängt natürlich auch von der erfolgreichen Energiewende ab. Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört, an der Politik hängt es ein klein wenig. Wenn wir uns mal so andere Vorhaben anschauen, wie zum Beispiel ein Tempolimit, was als Low-Hanging-Fruit auch bezeichnet wird, selbst da hapert es ja schon, das irgendwie schnell und konsequent umzusetzen. Was muss denn Ihrer Meinung, Ihrer Expertise nach denn passieren, um eine Verkehrs- und Energiewende schnell, effizient durchführen zu können?
Ja, wir müssen noch viel stärker mit dem Zertifikatehandel agieren. Also wir haben ja die Möglichkeit, durch einen internationalen CO2-Handel, den wir ja vorhin schon angesprochen haben, Dinge, also sozusagen neue Technologien, schneller und einfacher zu finanzieren. Wir haben aktuell zum Beispiel die sogenannte THG-Quote, die gilt für Elektroautos, wo man dann jährlich durch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes dann eine gewisse Summe bekommt. Und das muss noch deutlich mehr ausgebaut werden. Das heißt, wenn man klare Zertifikate für den CO2-Ausstoß hat, kann man damit handeln und kann man dann noch wichtiger auch international handeln, was Herr Seibold ja richtig gesagt hat. Wir können das ja nicht nur immer auf Deutschland oder Europa fokussieren. Bestes Beispiel, ein Elon Musk hat in Kalifornien einen großen Teil seiner Gigafactory über diese CO2-Handel finanziert. 1 Milliarde Dollar ungefähr. Also der hat das schon mal ganz schlau gemacht. Und wenn wir in der Größenordnung natürlich sehr viel mehr Kapital haben, haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, das schneller zu finanzieren. Also grundsätzlich ganz wichtig, sozusagen jedes Fahrzeug, was einen CO2-Ausstoß muss natürlich benachteiligt werden und ein Fahrzeug, das keinen CO2-Ausstoß hat, hier natürlich primär Elektrofahrzeuge, muss natürlich bevorzugt werden.
Mhm. Herr Seibold, leider schrammen wir bei diesen ganzen Themen immer wieder an neuen Herausforderungen vorbei, denn auch um Klimaziele zu erreichen, ist eine energetische Sanierung des Immobilienbestandes notwendig. Und wie gesagt, hier kommen die nächsten Herausforderungen auf uns zu, vor allem auch auf die Eigentümer, denn hier wird auch mit Milliardenkosten gerechnet, um diese erfolgreiche Sanierung durchzuführen. Zudem sind weitere Ziele aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels im Handwerk schlichtweg auch teilweise gar nicht zu realisieren. Gibt die Politik mit dem New Green Deal unrealistische Ziele vor, die aufgrund der Tatsachen gar nicht in die Tat umgesetzt werden können?
Also so streng würde ich das nicht sehen. Ich glaube, ein Großteil kann schon umgesetzt werden und die Politik hat ja schon richtigerweise auch Maßnahmen für Härtefälle. Meine Mutter ist 90, die müsste jetzt keine neue Heizung mehr kaufen. Ich denke, von unserer Wirtschaftskraft, ja, technologisch würde man das schon hinkriegen. Die Frage ist natürlich auch wieder, wie sinnhaftig wird es gemacht? Wird Leben nur operiert? Wir hatten ja diese Wärmeverordnungen schon 30 Jahre und da gab es auch eine gute Studie, dass letztendlich die ganze Dämmung mehr CO2 verbraucht hat, als gespart wurde. Das heißt, man muss sehr, sehr intelligent vorgehen und was sehr, sehr gut läuft, ist natürlich schon, alle, die jetzt neu bauen, die bauen natürlich enorm gedämmt mit ganz wenig. Und jetzt geht es natürlich um den Einsatz der Wärmepumpe und da ist es so, dass die ganze Sache fällt, mit welchem Strommix die Wärmepumpe dann später mal läuft. Wenn die rein mit regenerativen Strom laufen könnte, dann würde das natürlich einen Benefit für die Natur und die Klimabilanz haben. Nur nach meiner Meinung werden wir in 30, 40 Jahren noch nicht in der Lage sein, die Wärmepumpe mit 100% regenerativen Strom zu erzeugen. Da ist auch wieder der Knackpunkt dabei. Aber es geht vieles in die richtige Richtung.
Herr Patis, diese öffentliche Debatte rund um den New Green Deal ist hauptsächlich fokussiert auf die Reduktion von CO2. Aber welche Aspekte halten Sie persönlich auch aufgrund Ihrer Erfahrung für wichtig, neben der Klimaneutralität, für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft? Was können wir noch tun? Was muss man noch beachten?
Also bei uns geht es ja in erster Linie um nachhaltige Reinigung. Und allein mit der zum Beispiel können wir schon sehr viel bewirken zum Beispiel, weil wir wissen ja alle, das Thema Wasserknappheit ist ein riesiges Thema, nicht mehr nur im Ausland, sondern auch im Inland. Und da gab es sogar letztes Jahr, da waren viele bestürzt, weil alles, was im Ausland so passiert, sagen wir, das ist immer weit weg. Aber wenn dann zum Beispiel an der Oder zwischen Deutschland und Österreich festgestellt wird, dass da mehrere hundert Millionen tote Fische auf einmal aufzufinden sind und man sich dann fragt, muss ja dann hinterfragt werden, warum ist das so? Weil der Wasserspiegel so tief gesunken ist, dass die Konzentration der Chemikalien im Wasser so intensiv geworden ist, dass das die Fische nicht mehr überlebt haben. Und dann sage ich halt, muss man, die meisten denken immer erst darüber nach, wenn was passiert, derartiges. Und noch dazu, wenn es bei uns passiert. Aber generell ist das ein Riesenthema, zum Beispiel Wasser sparen, Wasser nicht mehr belasten mit Chemikalien, mit Pestiziden, oder das Thema Plastikmüll. Es landen im Meer 10 Millionen Tonnen jedes Jahr. Das wäre so, als würde man jede Minute einen LKW-Ladung voll reinkippen. Und das sind Dinge, die uns natürlich früher oder später ja jetzt schon auf den Kopf fallen, wie man so schön sagt. Es gibt so viele Dinge, die man da beachten muss. Das heißt, man muss immer das Gesamtbild sehen. Genauso Abholzung ist ein Thema. Und es gibt so viele Punkte, wo es halt genauso heute mit der veganen Geschichte. Das ist toll. Aber es hat halt wieder irgendwelche Auswirkungen, dass halt im Ausland Plantagen abgeholzt werden und so weiter. Und die Menschen sehen immer das eine, aber nicht die Ursachen oder alles, was dafür notwendig ist. Oft die negativen Auswirkungen, die muss man auch sehen. Und abwägen.
Aber dann verlassen wir mit Ihnen jetzt mal die große globale bzw. nationale Sicht und lassen Sie uns ruhig mal auch auf den einzelnen Unternehmer, Unternehmerinnen schauen. Die Politik versucht zu regulieren, zu machen, zu tun. Und viele Unternehmen suchen aber aktiv bereits jetzt schon nach nachhaltigen Lösungen, weil diese gefordert sind, aber weil man auch selber den Anspruch hat, etwas zu tun. Ist die Nachfrage hier in den letzten Jahren gestiegen?
Also wir können nur bestätigen, bei uns ist sie enorm gestiegen, die Nachfrage. Und wir gehören zu den Unternehmen, und das finde ich ganz wichtig, gerade im Wirtschaftsstandort Deutschland, Österreich. Wir können uns weltweit, haben uns immer behauptet, können uns am besten behaupten, wenn wir auf Qualität setzen, auf Leistung setzen und auch bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Warum? Weil Made in Germany, das weiß ich, ich komme weltweit sehr viel rum, verkauft sich überall am besten über die Qualität, über die Leistung, über Verlässlichkeit, über gute Arbeit. Und die kostet halt mehr. Aber dafür kann man es sich leisten. Wir werben immer damit. Die Produkte kommen aus der Region quasi, die wir produzieren oder mit den Händlern, Zulieferern wir zusammenarbeiten. Das ist heutzutage die beste Werbung, weil die Menschen darauf Wert legen. Also wir haben viele Branchen, die wir bedienen. Eine große ist die Hotellerie. Da hat ein modernes, also eines der größten Magazine in Deutschland sogar Nachhaltigkeit, dass das neue Gold der Hotellerie bezeichnet. Das stimmt auch, weil wenn wir komplette Hotels umstellen auf eine Reinigung ohne Reinigungsmittel, das bedeutet sehr viel Wassereinsparung, über 90-95% sparen wir ein Wasser ein, belasten das Wasser nicht mehr, vermeiden Plastik, vermeiden Chemie, Pestizide und die Menschen wollen das. Das heißt, wenn der Kunde, der Gast die Entscheidung hat, die meisten tun das, zwischen chemisch gereinigt, chemiefrei gereinigt, wissen wir schon, aus Erfahrung, dass die meisten sich mittlerweile für chemiefrei gereinigt entscheiden. Nicht nur die Allergiker oder nicht nur Menschen, die wirklich offensichtliche Probleme schon damit haben. Das ist gut so.
Herr Müller, nicht alle Unternehmen kommen mit dieser reinen intrinsischen Bewegung zu sagen, ich möchte was verändern, auch wenn es mehr kostet, die Umwelt ist mir wichtig und so weiter und so fort, sondern viele demonstrieren nach außen großartige klimaneutrale Projekte, aber nach innen haben sie gar nicht so viel Bedeutung, beziehungsweise wird oft in der Praxis nicht das umgesetzt, was in der Pressetheorie nach außen kommuniziert wird. Dieses sogenannte Greenwashing, was wir auch schon als Thema hatten, wie problematisch ist das?
Ich finde es sehr problematisch und finde es also auch großartig, Ihr Projekt ganz konkret im lokalen Bereich was zu ändern. Und ich glaube, uns ist noch gar nicht bewusst, wie groß das Thema Wasser auch in Deutschland sein wird. Also das wird gigantisch werden. Also es ist ja ganz einfach, wir haben auf Dauer immer weniger Wasser. Das heißt, das wenige Wasser können wir nicht genauso verschmutzen, wie halt das viele Wasser, was wir vorher hatten. Also der Verschmutzungsgrad wird einfach viel höher werden. Deswegen, wir müssen in allen unseren Tun immer mehr darauf achten, dass wir im lokalen Bereich auch wirklich nachhaltig sind. Und ich finde, diese CO2-Diskussion ist manchmal auch sehr schwierig, weil wir auch oft sehr ineffizient sind. Wenn wir wirklich, wirklich was tun müssen, müssten wir eigentlich gigantische Wälder dort anpflanzen, wo wir sie günstig anpflanzen könnten. Also Sahelzone oder weiß ich was. Ein Baum zu pflanzen in Deutschland kann vielleicht 100 Euro kosten, dort unten kostet es vielleicht 1 Euro. Wenn ich jetzt, weiß ich, 100 Milliarden Euro für Klimaschutz habe, müsste ich eigentlich dort 100 Milliarden Bäume pflanzen, anstatt nur 1 Milliarde in Deutschland. Also mal nur so eine blöde Rechnung. Deswegen, also der entscheidende Faktor ist, wir müssen effizient sein, wir müssen auch auf das Lokale gucken und gucken, was wir hier vor Ort noch erhalten können. Weil, leider Gottes, der Klimawandel wird exponentiell wachsen. Das ist halt das Gruselige an der ganzen Geschichte. Das wird nicht so langsam gehen, sondern es wird leider Gottes in die Richtung gehen. Und im Augenblick ist der weltweite CO2-Ausstoß, was ja halt die entscheidende Faktor ist, nur am Steigen. Also da ist nicht irgendwo mal was sich sozusagen in eine gute Richtung bewegt, sondern er steigt und leider sogar noch mehr. Das heißt, am Ende müssen wir auch gucken, was kriegen wir hier noch irgendwie gerettet? Wälder, Moore, Versiegelung, das sind alles so ganz, ganz große Themen, die wir ständig in unserem Bewusstsein haben müssen. Und dann eben eine saubere Wasserversorgung, ganz entscheidend, weil ohne die werden wir nicht überleben. Und deswegen finde ich Ihr Projekt großartig, weil da schon mal ein ganz konkreter Punkt umgesetzt wird.
Ja, aber wie können wir denn so eine Scheinheiligkeit, so ein Greenwashing identifizieren? Und wie können wir denn Unternehmen unterstützen, die wirklich etwas tun, die sich wirklich engagieren und die das, was Sie sagen, auch in die Tat umsetzen?
Ja, Greenwashing ist echt ein brutales Thema, muss ich einfach auch sagen. Ja, am Ende des Tages, Ehrlichkeit kann ich immer nur sagen, nicht? Also wie können wir mal wirklich ehrlich sagen und dann auch mal auf uns selber schauen? Ein ganz blödes Beispiel, Kollegen aus dem Umweltministerium, ganz viel über Klimaschutz geredet Und dann erzählt er mir so ganz nebenbei, dass er im Urlaub nach Malaysia fliegt. Ja, auch interessant, fand ich, nicht? Also man hat sozusagen ganz viel für die Umwelt getan oder versucht zu tun und fliegt dann aber ganz persönlich eben mal eine Langstrecke nach Malaysia, also ganz weit weg. Also man muss eine gewisse Ehrlichkeit und auch immer sich persönlich anschauen. Was macht man denn selber? Und das finde ich ganz entscheidend. Und dann mit einer gewissen Ehrlichkeit und weniger sozusagen Bluff, glaube ich, kann man viele Dinge umsetzen.
Also Sie sagen sehr gut, weil der Punkt ist immer der Endverbraucher oder wir alle als Kunden wissen ja gar nicht, was für eine Macht wir haben. Weil die Industrie produziert und liefert das, was der Kunde haben möchte. Es liegt ja immer am Kunden. Und ich bin auch ein Verfechter, ich bin nie für das Radikale. Gell? Da gibt es immer Radikale in jeder Hinsicht. Sondern die Masse kann was bewegen. Und wenn sich alle nur mehr bemühen, sich da und dort vielleicht ein bisschen mehr einzuschränken, es muss auch nicht immer mit Verzicht zusammenhängen, sondern sich ein bisschen im Positiven zu verändern. Das fängt ja an beim Einkaufen. Gell? Bei uns gibt es eine Regel, die habe ich, weil ich auch Hotelier früher war, da hieß es immer regional, saisonal. Ich muss nicht Erdbeeren, Äpfel genau im Februar essen, wenn ich dann weiß, die kommen aus Übersee. Muss ich das? Nein. Regional, dann kommt es aus der Region, saisonal, dann habe ich immer mehr Abwechslung und so weiter. Und viele wissen das oft heute gar nicht mehr, weil die Kinder meines Erachtens vielleicht gar nicht mehr so ein bisschen darauf hingewiesen werden und so weiter. Oder dass ich mir Kleidung kaufe, die ist vielleicht ein bisschen teurer, aber sie hält länger, sie ist einfach qualitativ hochwertiger und bei den Geräten darauf schaue, dass die nicht schon die Sollbruchstellen eingebaut haben. Das heißt, wenn sie kaputt sind, kann man sie gleich wegschmeißen. Also es muss wieder länger halten und so weiter. Und dieses Bewusstsein, man kann es nur über das Bewusstsein der Bevölkerung schaffen. Und die müssen vielleicht ein bisschen dazu motiviert werden auch.
Ich möchte nochmal ergänzen, wenn ein Bewusstsein geschaffen ist für grüne Themen, dann kann man auch nicht so viel Greenwashing machen, weil im Grunde die Leute dann auch viel aufmerksamer sind und viel mehr Bewusstsein dafür haben, zu sagen, wir können dieses Greenwashing in der Form nicht mehr durchhalten und nicht mehr umsetzen. Also von daher super Ansatz von Ihnen, dass dieses Bewusstsein schaffen. Ne?
Ja. Herr Pantis, Sie beschäftigen sich auch seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sie haben ein Buch geschrieben, wie ich es anfangs auch erwähnt habe. Was ist denn für Sie echte Nachhaltigkeit?
Echte Nachhaltigkeit natürlich, da könnte ich jetzt weit ausführen. Für mich ist wichtig immer die Authentizität. Das heißt, wenn ich heute Nachhaltigkeit die fängt ja zu Hause an. Und es ist auch wichtig in der Erziehung, weil wir sind ja Vorbilder, die Eltern sind immer die Vorbilder der Kinder. Und das muss so natürlich werden. Ich bin zum Beispiel am Bauernhof aufgewachsen, sehr nachhaltig, am Bergbauernhof noch dazu. Gut, wir hatten auch den Vorteil, damals waren ja bei weitem nicht so viele Chemikalien im Umlauf, Umweltgifte etc. Das war ja damals alles nicht. Und noch dazu in einem Dorf am Berg oben. Ich bin erst später damit konfrontiert worden, weil ich sehr jung Vater geworden bin und mein Sohn eben viele Allergien hatte oder immer noch hat. Und das war überhaupt das Thema, warum ich zu Green Cleaning und dieser nachhaltigen Reinigungsmethode gekommen bin, weil ich nach Alternativen gesucht habe. Und heute kann man so vieles googeln, heute können sich die Menschen informieren und so weiter. Heute kann keiner mehr sagen, habe ich nicht gewusst, weil wenn es ihn interessiert, weiß das Internet heute eh alles. Und ich denke mir immer, es gibt auch so viele Dokus über alles Mögliche. Es geht nur darum, interessiert man sich dafür, schaut man das und dann kann man vieles bewirken, ob es beim Essen ist, ob es beim Anziehen ist, ob es eben in unserem Thema die Reinigung ist, zum Beispiel chemiefrei reinigen. Viele glauben, dass das nicht geht. Mittlerweile, am Anfang war das ganz schwierig, das Thema, aber mittlerweile wissen die, okay, umwelttechnisch ist es gut, es ist natürlich gesund, weil heute, wenn man ein bisschen recherchiert, dann weiß man, dass heute tägliches Reinigen genauso schädlich ist, die Lunge genauso belastet wie bei einem Kettenraucher, ist für denjenigen, der das vielleicht beruflich tun muss, nicht lustig. Und Wassersparen ist ein Thema. Und es gibt viele Wege, die sind einfach, das zu tun. Das muss nicht immer sein, sich zu kasteien. Viele glauben immer, ich muss da zum Hardliner werden. Sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das leben kann.
Ich finde den Ansatz ganz gut, den wir gefunden haben. Sie haben so ein bisschen sich versucht zu berichtigen. Ich muss, na, eigentlich ich will. Ja. Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Wir müssen, ja. Es geht gar kein Weg dran ja. vorbei. Und wenn wir müssen, müssen wir es irgendwie auch wollen. Und jeder Einzelne Richtig. Muss an sich arbeiten. Das bringt mich wieder zu Ihnen, Herr Müller. Digitalisierung, Verkehrswende, Energiewende und so weiter und so fort. Die Wirtschaft muss sich auf viele Neuerungen einstellen. Und das macht sie teilweise auch ganz gut. Die Politik hängt oftmals ein bisschen hinterher. Woran liegt das eigentlich?
Naja, die Politik muss natürlich zum gewissen Faktor auch immer dran denken, wie wird sie wiedergewählt? Also die hat ja natürlich ihre 4 bis 5 Jahresrhythmen und dementsprechend muss sie vielleicht kurze, kleine Erfolge schaffen, mit der sie sich dann marketingmäßig in die Öffentlichkeit wenden kann. Aber das große Ganze sehen doch leider nur sehr wenige Politiker und das finde ich persönlich ein bisschen traurig. Also persönlich wüsste ja so gut wie kein Politiker in Deutschland, wo ich voll dahinter stehen kann und sage, das ist jetzt genau die Politik, die wir brauchen im Thema Nachhaltigkeit und Umsetzung.
Sollten wir kandidieren?
und die Wirtschaft hat natürlich, oder sagen wir mal, auch ganz besonders kleine Unternehmen und Startups haben natürlich die Möglichkeit, dass sie viel agiler sind, dass sie möglicherweise eben nicht diese Auflagen haben, die vielleicht ein Politiker mit seiner Partei und Ähnliches hat und dementsprechend dann doch schneller und einfacher reagieren können. Und wir müssen eben, da der Klimawandel und eigentlich möchte ich immer sagen Klimachaos immer schneller auf uns zukommt, müssen wir auch agiler, schneller, reflektierter und anpassungsfähiger sein. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Zeitenwende, wie es mal unser Kanzler gesagt hat, das muss in ganz, ganz vielen Bereichen passieren. Und dann schaffen wir zumindest, das ist meine persönliche Meinung, uns etwas länger in einem zivilisierten Grad aufrechtzuhalten. Ich denke, in 50 Jahren wird das alles schon ganz schön schwierig werden auf diesem Planeten.
Herr Seibert, mit dem Green Deal sollen auch Kapitalströme in die richtige Richtung gelenkt werden. Das Mitte der Wahl sind die sogenannten ESG-Ratings. Wie genau funktioniert dieses System und welche Kriterien fließen denn in diese Ratings mit ein?
Ja, das ist ein ganz speziell schwieriges Thema. Es gibt ja viele verschiedene Ratingagenturen und die Ratingagenturen spielen heute nicht mehr die erste Wahl. Die EU hat ja im Rahmen des New Green Deals eben 3 Formate geschaffen. Zum einen die Taxonomie, die letztendlich auch klären soll, was gilt als nachhaltig. Dann die Offenlegungsverordnung, wo letztendlich die Unternehmen dann auch die nötigen Daten angeben müssen, die die Ratingagenturen dann sammeln können. Und dann noch die BAIs, also die Einflussfaktoren, negativen Einflussfaktoren für nachhaltige Investitionen. Und leider ist die Politik hier sehr stark hinterher. Die 3 Projekte laufen, aber sie sind alle im Anfangsstadium und sollten eigentlich alle schon fertig sein. Und die Ratingagenturen sollten eigentlich Daten von denen dann bekommen, die die Betriebe eröffnen. Was die Ratingagenturen eben so kompliziert macht, sie versteht keiner, weil es eben verschiedene Ansätze gibt. Zum einen eben Best in Class. Das heißt, ich bin sehr wohl in Bergbau und Erdöl investiert, aber ich nehme denjenigen mit dem höchsten Umweltstandard. Oder letztendlich, ich mache Ausschlussverfahren. Das kapieren unsere Kunden noch am besten. Ich habe Waffen, Tabak etc. dann draußen. Das ist relativ klar. Aber dann gibt es auch noch Engagement. Wir werden auch angehalten mit den Aktien, über unsere Aktienbestände für unseren Kunden, mit den CEOs der Firma zu reden und die eben zu mehr Nachhaltigkeit beeinflussen. In dem Fall müsste ich ja genau die schlechten Unternehmen halten. Und daher gibt es da ein ganz großes Durcheinander, vor allem auch, wo die Zahlen herkommen. Und es gibt auch momentan keine EU-weite Definition diesbezüglich. Wir haben jetzt mit einem Verbändekonzept, wo die Finanzdienstleister, Banken, wir haben jetzt bisher ein eigenes entwickelt, wie man das irgendwo darstellen können, solange die Politik noch keinen Rahmen gibt.
In der Theorie hört sich das fantastisch an. Wie sieht es in der Praxis aus, Herr Seibold?
In der Praxis ist es so, dass es wirklich ein Durcheinander ist. Ganz viele Kollegen, Voranbieter sind von Artikel 9 zu Artikel 8 zurück. Die Juristen sagen einfach, es ist ein politisches Minenfeld. Wir wissen nicht, ob wir verklagt werden und bezahlen müssen, weil wir nicht wissen, was wirklich nachhaltig ist. Dieses Thema ist ja auch nicht messbar genau. Wenn ich von Braunkohle auf Gas umstelle, das führt zu 60% CO2-Einsparung, aber Greenpeace sagt, Gas ist auch schlecht. Also im Detail, der Teufel steckt wirklich im Detail und da wird es einfach schwierig, weil sehr viele ideologischen Faktoren eingehen, die man einfach nicht messen kann.
Mhm. Herr Müller, ich habe es vorhin gesagt, die Unternehmen machen eigentlich schon einen ganz guten Job, haben viel zu bewältigen, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Digitalisierung, Innovation und so weiter und so fort. Dazu kommen jetzt noch die ESG-Richtlinien, die DSGVO, Lieferketten-Sorgfaltsschutzgesetz, glaube ich, so heißt das. Also es ist eine unglaublich hohe Bürokratie, die natürlich auch irgendwo ihre Wichtigkeit hat. Aber blockieren wir denn mit diesen übergeordneten Bürokratieansätzen nicht auch die Ressourcen für Unternehmen, um eine erfolgreiche Transformation voranzutreiben, was die Wirtschaft natürlich auch benötigt?
Ganz klar. Also wahnsinnig viele Unternehmer beschweren sich darüber, dass sie so irre viel an Bürokratie erledigen müssen. Und das ist natürlich doppelt hart für Kleinunternehmen, weil die natürlich logischerweise nicht das Personal dafür abstellen können, um unendliche Formalitäten umzusetzen. Wo wir, sagen wir mal, einen positiven Charakter sehen, Förderung, und ich spreche da natürlich immer über die Förderung im Bereich E-Mobilität oder neue Mobilität, da funktioniert es schon ein bisschen besser. Also die Förderungen werden jetzt ein bisschen abgespeckt, man hat einfachere Formulare, Formate. Aber, und da wird es dann wieder einen Ticken schwerer, die Förderungen müssen natürlich dann auch immer sicher zeitgerecht ausgezahlt werden. Dann wird es da wieder einen Ticken schwerer. Also die Herausforderungen sind unendlich und auch ich habe sicherlich da nicht die ideale Lösung. Ich denke, ganz wichtig ist für uns alle immer europäisch zu denken, dass wir auch mit europäischen Partnern das Ganze umsetzen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, im europäischen, also EU-Ausland, gewisse Dinge zu fertigen, die dort einfacher zu fertigen sind, die dann wieder nach Deutschland zu bringen, um dann vielleicht eine Endfertigung zu machen oder Ähnliches. Ich glaube, in diesem Bereich müssen wir sehr, sehr viel flexibler werden und sehen, wo sind Dinge leicht und einfach umzusetzen. Ich liebe da immer die Österreicher, die sind da doch ein kleines Vorbild auch für uns Deutsche. Ist natürlich ein kleineres Land, aber die ganzen Wege sind dort kürzer. Und unser Präsident kommt auch aus Österreich, von daher kennen wir das Thema. Also ich denke, ein hohes Maß an Flexibilität ist ganz, ganz wichtig. Eine Offenheit für verschiedene Systeme, also nicht zu fokussiert auf eine Geschichte zu bleiben. Und ich glaube, ganz wichtig ist immer wieder Effizienz. Effizienz muss im Hintergrund stehen. Wir müssen in unserer Produktion effizienter sein, wir müssen im Verkehr effizienter sein. Und Effizienz schaffen wir eben durch Digitalisierung, indem wir eben auch Verkehrsströme so kontrollieren, dass sie anders funktionieren. Warum können wir zum Beispiel unsere ganzen Arbeitspositionen nicht so verändern, dass manche Leute ganz früh anfangen zu arbeiten, manche ganz spät. Das ist ja auch schon eine ganz andere Effizienz im Verkehrsbereich, als wenn wir immer alle zu einem Zeitpunkt in die Stadt fahren lassen. Nicht? Das ist also kreativ werden.
Zusätzlich zu den zur Effizienz, die Sie angesprochen haben, Herr Pantis, möchte ich mit Ihnen aber auch noch über ein wichtiges Thema sprechen, zwar sind das Kosten, Amortisation und so weiter. Da wir Sie jetzt auch hier als Experten da haben, würde mich mal interessieren, vielleicht auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute zuschauen, wie groß sind denn eigentlich die Einsparpotenziale und wie schnell amortisieren sich Investitionen? Denn hier spreche ich natürlich ganz explizit Sie an, denn mit Ihren Reinigungstechnologien unterstützen Sie Hotelketten, wie Sie gesagt haben, Gewerbe, Industriebetriebe, um eben bei der Reduktion zu helfen, weniger Wasser, weniger Chemikalien und somit auch CO2-Ausstoß. Aber haben die Unternehmen unter dem Strich auch finanziell etwas davon?
Ja, das ist die gute Nachricht. Deshalb sind wir auch unter anderem deshalb im gewerblichen und industriellen Bereich so erfolgreich, weil wir schaffen einen wesentlich höheren Hygienestandard, indem wir alle Rückstände beseitigen, keine neue schaffen, weil wir ja nichts drinnen haben, keine Reinigungsmittel, die immer für die Rückstände verantwortlich sind, weil wir zeitgleich mit der Reinigung sogar eine thermische Desinfektion erzielen und dazu nur Wasser, ganz wenig Wasser benötigen. Das heißt, wir sparen über 90, 95% an Wasser. Das heißt, Es ist heute ein Unterschied, ob ich ein Auto mit 300 Litern Wasser wasche oder ob ich das dazu für Innen- und Außenwaschen nur mehr 2 Liter, 2,5 Liter brauche. Muss man sich vorstellen. Und das ohne Reinigungsmittel. Das heißt, die Betriebe sparen sich die kompletten Reinigungsmittelkosten. Sie sparen sich 20 bis sogar 50% an Zeit. Und das ist alles schon validiert und mit gutachterlich auch bestätigt. Sie sparen sich natürlich auch dadurch, weil es weniger Krankenstände gibt. Gell? Wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme, zum Beispiel aus meiner Heimat, ein Hotel, das eines der ersten umgestellt hat, vor 6 Jahren, nur Saisonbetrieb, roundabout 200, 240 Betten, 240 glaube ich, ist für Österreich jetzt ein schönes Hotel. Im internationalen Bereich wäre es eher ein kleineres Hotel und so weiter. Die sparen sie im Jahr, per anno, circa 45.000 Euro. Dann haben sie weniger Damen im Housekeeping, 2 Damen weniger, weil die anderen halt in derselben Zeit einige Zimmer mehr reinigen können. Heute geht es nicht um Einsparung, heute geht es ja darum, das Personal erstmal zu bekommen. Es ist viel einfacher, weil die nicht mehr über Reinigungsmittel Bescheid wissen müssen, was nehme ich wofür her, was darf ich wo nicht verwenden, weil es die Oberflächen beschädigen würde und wie viel nehme ich her, wer weiß das heute schon in dem Job, die haben das nicht studiert, der Reinigungsmeister wüsste es, der macht den Job aber nicht. Und was wichtig ist, natürlich, es ist Gesundheitsschutz und der Umweltschutz. Sie vermeiden Plastik, sie vermeiden das Wasser, sie vermeiden Chemie, Pestizide und so weiter. Das heißt, die gute Nachricht ist, sie sparen wesentlich mehr, als es kostet. Okay. Dieses Hotel zum Beispiel, über 700.000 Liter Wasser per anno. Und okay, Wasser ist eine Menge. Kostet auch viel Geld. Mhm. Genau.
Herr Patrice, wir haben über die Politik gesprochen, über Unternehmen gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zu den Müssen und Wollen, und zwar zur Bevölkerung. Muss sich denn auch jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin hinterfragen, ob, was Sie gesagt haben, Herr Müller, mit der tollen Reise nach Malaysia, wo immer, immer es ging, ob ich meinen Lebensstil so weiterführen kann, wie ich das bisher mache?
Ich meine, hinterfragen ist immer gut. Gell? Und wenn wir heute... Ich denke immer, die Bürgerinnen und Bürger werden ja auch mitbekommen in den Medien und ein Interesse haben. Ich sage immer so, ich habe 3 Kinder, bin Vater von 3 Kindern und mir ist schon wichtig, wie wir unseren zukünftigen Generationen die Welt hinterlassen. Ich war noch in der glücklichen Situation, am Berg aufgewachsen, schöne Kindheit gehabt, musste zwar früh arbeiten, aber wir waren viel im Freien und so weiter. Und muss ich sagen, ich habe mich so an eine schöne Kindheit erinnern. Und heute muss man wirklich den Leuten einfach wieder sagen, die wollen ja das haben. Natur ist wichtig. Die Umwelt ist ganz wichtig. Und wir müssen denen lernen, wirklich darauf zu achten. Das ist ein wichtiger Prozess. Mir fehlt das auch ein bisschen. Mittlerweile wird es auch in den Schulen mehr wahrscheinlich praktiziert, weil das muss mit den Kindern so beginnen. Das muss vorgelebt werden. Und wir alle sind dafür verantwortlich, wie die Welt in 20, 30, 50 Jahren ausschaut. Wir alle, das muss den Leuten eben, sind wir wieder beim Bewusstsein, bewusst werden im Grunde. Es kann immer nur eine Masse was erreichen, weil das ist das, was mir oft ein bisschen, was heißt fehlt, aber so schön wie es ist, wenn Deutschland und Europa damit super Beispiel vorangeht, aber die größten Verursacher sind ja in Asien, in Amerika. Und die muss man dazu motivieren, das zu tun. Das heißt, bei uns auch mit der Green Cleaning Geschichte. Wir schauen, wir haben jetzt alles super aufbereitet, in Österreich, Deutschland, Schweiz und auch anderen Ländern. Man weiß, es funktioniert wunderbar, aber der große Auftrag ist, das den Ländern beizubringen. Ich war vor Corona schon in Asien. Die sind begeistert von dem, weil dort ist Wasser und alles auch ein Riesenthema. Und man muss sie dazu motivieren. Und wenn die das dann aufgreifen, dann bewegt sich wirklich viel. Es geht immer nur über die Masse.
Herr Seibold, ein Großteil der Bevölkerung befürwortet ja alles in Richtung Umweltschutz und auch Klimaneutralität. In der Realität gibt es dann aber doch erhebliche Widerstände, wenn es zum Beispiel um den Bau von Windrädern geht, von Stromtrassen oder auch von Elektrohaushaltsgeräten, die eventuell weniger verbrauchen, aber dann am Ende vielleicht ein bisschen mehr kosten. Hier gibt es eine ganz spannende Studie von Oliver Weimann und von der GfO, wo die Bevölkerung angegeben hat, ja, wir finden Stromeinsparung und Klimaneutralität und so weiter ganz super, auch bei den Elektrogeräten, aber mehr kosten dürfen sie nicht. Und nur, wenn sie am Ende auch mehr Gewinn für mich rausbringen, als ich zahle. Dieses Phänomen wird auch benannt als Not in my backyard oder frei übersetzt, wasch mich, aber mach mich halt nicht nass. Gibt es denn eine Lösung für dieses Dilemma? Wie können wir eben, wie Herr Pattis auch gerade gesagt hat, wirklich auch die Bevölkerung überzeugen, dass es letztendlich ja doch um unser Leben, um unseren Planeten geht, wo wir vielleicht auch mal so ein paar Rückschläge annehmen müssen?
Also da bedürfte es wirklich einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel. Und das ist momentan überhaupt nicht zu sehen, wenn wir alle ehrlich sind. Wenn es einen selber betrifft, dann ist es sehr schnell aus mit ganz vielen Dingen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die sagen, ich trage das mit, auch wenn ich Nachteile habe. Und auch ganz besonders in Deutschland. Man kennt es ja auch von, eine Politik hat es mal genannt, eben die Pseudogrünen oder so, die selber eben grüne Politik machen und dann aber die weitesten Flugreisen haben und die höchste SUV-Dichte. Also der Mensch ist von Natur aus sehr egoistisch und ich glaube, das wäre naiv zu glauben, dass sich das jetzt irgendwie schnell ändern wird. Also da habe ich wenig Hoffnung, da kenne ich auch die Seele des Menschen mittlerweile so gut und wenn ich ehrlich bin, mit mir selber, ich bin schon seit Kind auf im Naturschutz tätig, aber Menschen tun sich wirklich schwer, eigene angenehme Dinge aufzugeben und wir Menschen flüchten uns dann eben in Alibis. Indem, dass wir vielleicht grüne Anlagen machen und dann fühlen wir uns doch wohl, dass wir was getan haben oder ich spende da mal was hin. Und ich habe da wenig Hoffnung, dass da wirklich in den nächsten Jahren eine grundlegende Änderung. Ich habe es erlebt jetzt im Ukraine-Krieg, wenn es wirklich mal 3 Tage kalt geworden wäre in Deutschland, niemand hätte sich noch irgendwie für Umweltschutz oder sonst was interessiert. Es hätte einen Massenaufschrei gegeben. Und man hat sie gesehen, wir haben jetzt wieder 15 oder 20 Kohlekraftwerke ins Netz genommen. Also auch die Grünen haben überhaupt keine Scham da dabei, letztendlich jetzt wieder sehr, sehr stark auf Kohle zu setzen.
Herr Pattis, eine dieser großen Ängste ist es auch in der Bevölkerung, dass grüne Technologien den Ruf haben, immer teurer zu sein. Sind diese Ängste berechtigt?
Also in unserem Falle nicht, und weil der Punkt ist immer der, zum Beispiel, wenn die Einsparungen größer sind, ich sage, das ist wie bei einem Investment. Wann ist ein Investment ein sinnvolles Investment? Konsuminvestments sind nicht sinnvoll, wenn ich mir Dinge kaufe, die ich vielleicht gar nicht brauche und so weiter oder an Wert verlieren. Sinnvolle Investments, da haben wir da gerade einen Experten, sind die, wo ich mehr zurückbekomme, als ich investiere. Und in unserem Fall ist diese Wassereinsparung, Reinigungsmittel komplett einsparen und so weiter. Zeit einsparen, natürlich Zeit ist Geld, gerade in unseren Breitengraden. Und deshalb sage, das ist wichtig und es muss immer intelligente Systeme geben. Genauso, weil ich denke, es muss auch nicht immer unbequem sein oder es muss auch nicht immer damit zusammenhängen, sich vollkommen zu kasteien, wie es oft so übertrieben wird, dargestellt wird, weil dann werden die Leute nicht motiviert. Es braucht eine Motivation im Grunde. Und bei uns das größte Argument ist, wenn jemand fragt, was kostet es, sage, es bringt mehr, als es kostet. Und das können wir beweisen. Und das machen wir immer individuell, logischerweise. Dann freuen sich die Menschen. Dann tun sie das gerne, logischerweise. Und das Hauptthema, was natürlich auch der Herr Seibold angesprochen hat, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das Wichtigste bei uns ist nicht, was es kostet, sondern die sind was gewohnt, seit 20, 30, 40, 50 Jahren sich umzustellen. Besonders ältere Menschen haben oft Angst, Gewohnheiten zu ändern. Jetzt haben die 30 Jahre immer dasselbe gemacht. Sind das so gewohnt, hinterfragen auch nichts, weil sie es eh immer so gemacht haben, das haben die schon so gemacht und so weiter. Und dann braucht es eine Motivation, denen beizubringen, es ist einfacher, es ist arbeitserleichternd, es ist gesünder, es ist Umwelt. Wir müssen die Leute auch bei so Prozessen motivieren, begleiten. Das ist wichtig.
Herr Seibold, müssen die Menschen, jeder Einzelne auch anfangen zu lernen, Innovationsinvestments so zu sehen, dass nicht nur kurzfristig eine Lösung gefunden werden kann, sondern dass wir das Ganze auch strategisch langfristig betrachten müssen, um eben einmal auch kostengünstigere Lösungen zu erzielen. Wie Sie sagen, mit dem Hotel, nach ein paar Jahren amortisiert es sich dann halt. Und würden Sie auch sagen, dass der New Green Deal dazu mit beiträgt, dass wir dieses Thema als Innovationstreiber sehen, aber eben auch langfristig und das auch irgendwie in die Bevölkerung transportieren können?
Klar, also investieren hat schon immer langfrist bedeutet. Generationen vor uns, wenn man die reichen Häuser gesehen haben, die haben immer in Generationen und zwei Generationen gedacht. Und anders macht eine Investition auch gar keinen Sinn, weil kurzfristig gedacht sie immer zum Glücksspiel mutiert und gar nicht irgendwo da berechnet werden kann. Und wer wirklich langfristig denkt, der hat natürlich die Umweltziele und die Nachhaltigkeit automatisch mit drin. Ein kluger Investor wird das automatisch mit reindenken, ein guter Risikomanager wird automatisch die Risiken mit reindenken. Da hätte ich die neue Gesetzgebung gar nicht gebraucht. Wenn ich Kredite vergebe und an ein Automobilunternehmen mit normalem, also einen Verbrenner, dann werde ich natürlich überlegen, kann der in 20 Jahren noch Geld verdienen? Also das ist automatisch. Wer klug ist und nachdenkt und langfristig denkt, für den ist die Nachhaltigkeit, soweit er sie versteht, automatisch mit eingebunden.
Mhm. Sehr gerne.
Ja, große Thema Investition, lohnt sich das oder nicht? Und da ist natürlich wie immer die große Diskussion beim E-Auto. E-Auto, wissen wir, kosten ein Stück mehr als ein Verbrenner. Aber der entscheidende Faktor erstmal ist der Gap heutzutage nicht mehr so groß. Vor 5 Jahren waren es vielleicht noch irgendwie 40-50%, heute sind es eher 20-30%. Und wenn wir da auch wieder den Nachhaltigkeitsaspekt dann in die langfristige Investition hatten, E-Auto viele Vorteile, ganz besonders, wenn es mit Photovoltaik geladen wird, die man lokal auf seinem eigenen Bürogebäude oder Firmengelände hat, dann kann man eben mit seinem eigenen Strom das E-Auto aufladen, was die ganzen Kosten sehr viel günstiger machen. Man kriegt noch zusätzlich eine THG-Quote für den verbrauchten Strom für sein E-Auto, kann also aktuell mit 6 Euro Zuschuss auf 100 Kilometer rechnen. 6 Euro Zuschuss auf 100 Kilometer, wenn man den eigenen Photovoltaikstrom lädt, anstatt 20 Euro an der Tankstelle auf 100 Kilometer. Das ist schon ein großer Unterschied. Dann ist das E-Auto natürlich, hat es nicht so einen großen Verlust. Also ein E-Auto hat in 5 Jahren einen höheren Wert als ein Diesel. Also dementsprechend ist der Wiederverkaufswert beim E-Auto auch höher. Dann hat man deutlich weniger Servicekosten. Ich selber habe jetzt ein E-Auto 65.000 Kilometer gefahren, hatte Servicekosten von 300 Euro. Mehr nicht, ein Mittelklasseauto. Also von daher sind das, da ist natürlich kein Ölwechsel dabei.
Darf ich als Laie fragen jetzt, wie lange rechnet man, dass die Batterien dann halten? Weil die werden ja eigentlich das meiste ausmachen an Kosten im E-Auto.
Die Batterie hat grundsätzlich bei den meisten Autoherstellern aktuell eine 5-Jahres-Garantie. Ich lade natürlich klug, weil ich mit einem geringen Strom lade, also häufig irgendwas mit zwischen 3 und 4 kW nur, nicht schnell laden, sondern langsam laden. Funktioniert, wenn man ja lange, dadurch ist die Batterie langlebiger. Ich vermute, nach 65.000 Kilometer hat meine Batterie noch eine Leistungsbilanz von 95%, ist meine Vermutung.
Herr Müller, bleiben wir einmal kurz bei dem Beispiel, was Sie besprochen haben. Das heißt, Sie sprechen jetzt von Subventionen, ja, damit werden umweltfreundliche Technologien angetrieben. Es gibt aber auch die Verbote. So, welches von den beiden ist denn nun Ihrer Meinung nach das Erfolgsversprechende? Muss ich eher sagen, nee, das darfst du nicht? Oder ja, wenn du es machst, dann kriegst du aber so ein paar Goodies dazu.
Also ich glaube, die Subventionen funktionieren besser. Damit holen wir deutlich mehr Leute ab. Ist auch eine positive Argumentation. Auch nochmal ganz kurz zum E-Auto. Das fährt 5 Jahre steuerfrei. Auch nicht ganz verkehrt. Plus hat, wie gesagt, diese THG-Quote. Plus man kann eben ein E-Auto im Innenstadtbereich an den Ladestationen laden, hat dann einen kostenlosen Parkplatz. Also da sind schon viele positive Aspekte beim E-Auto und vielleicht das Schönste am Ganzen, es macht Spaß, ein E-Auto zu fahren. Da ist viel Begeisterung, es ist leise, es ist keine Emission im lokalen Bereich. Also da sind so viele positive Punkte, dass man doch sehr drüber nachdenken sollte, nicht auf ein E-Auto zu wirken.
Herr Seibold, Sie als Finanzexperte, sehen Sie das genauso? Sollten wir versuchen, mit Subventionen die grünen Technologien weiter voranzutreiben?
Also rückblickend gesehen haben Subventionen langfristig oft mehr geschadet wie genutzt. Aus dem volkswirtschaftlichen Lehrbuch ist natürlich schon so, manche Sachen brauchen Subventionen, um einfach wettbewerbsfähig zu werden. Und dann sollten die Subventionen auch abgebaut werden. Wenn man Bergbau und so ansieht, ist es halt nicht gelungen, die Subventionen wieder abzubauen. Und es fließt sehr viel Geld natürlich dann in ineffiziente Projekte. Und da ist meiner Meinung nach der Markt oft klüger. Also der Markt verteilt oft das investierte Kapital effizienter als der Staat. Und in gewissen einzelnen Dingen ja, aber weitgehend werde ich viel mehr auf Technologieoffenheit und Innovation setzen. Also wir müssen wirklich viele Glaubenssätze aufgeben. Wir brauchen Wissenschaft, wir brauchen Pragmatik und wir müssen weg von Ideologie. Ganz einfach, er hat das schöne Beispiel mit den Aufforsten. Vielleicht ist Wärmepumpen und Sanierung der Häuser gut, aber vielleicht kann ich mit demselben Geld anders 10-mal mehr CO2 einsparen, wenn ich eben nicht dogmatisch bin, sondern einfach auch pragmatisch und betriebswirtschaftlich rechne. Und diese Offenheit, die fehlt mir in dem ganzen Denken.
Herr Patties, Ihr Unternehmen zeigt ja auch am praktischen Beispiel, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit absolut nicht ausschließen müssen. Würden Sie sagen, dass in der öffentlichen Debatte Chancen und Risiken viel zu negativ diskutiert werden?
Ja, das würde ich so sagen. Also das Erste, wir waren ja auch in der Corona-Krise, okay? Und ich bin immer generell so positiv eingestellt, sonst wäre ich auch kein Unternehmer. Okay? Jede Krise birgt eine Chance oder viele Chancen. Und es gibt so einen guten Spruch, Not macht erfinderisch. Die größten Entwicklungen sind oft durch Krisen entstanden. Die größten Fortschritte sind oft gerade in Zeiten entstanden, wo Krisen waren und so weiter. Und ich bin generell so eingestellt, das ist, was mir ein bisschen fehlt. Die Leute werden oft viel zu wenig motiviert. Es wird viel zu viel Angst verbreitet. Und wenn Leute Angst haben, Angst ist lähmend, ist behindernd. Es braucht immer positive, konstruktive, natürlich alles ansprechen, Vorgehensweise und Motivation. Zum Beispiel bei meinem Buch, nur um ein kleines Problem ein bisschen auch zu lösen. Ich habe immer gesagt, wer tut denn freiwillig gern Plastik einsammeln, wenn er sagt, den Schmutz anderer Leute aufheben und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel, wir haben das so gelöst, für uns im Buch 1 Euro pro Buch abgibt, damit ein 80 Liter großer Sack voll Plastik eingesammelt wird, zum Beispiel in Afrika, und die ersten 5000 Bücher haben wir relativ schnell verkauft, dann heißt das, dann werden schon mal 5000 solche Säcke eingesammelt und jemand, der keinen Job hat, viel Zeit hat oder gerade 20, 30 Euro braucht, zum Beispiel, der geht halt Plastik einsammeln. Diese Motivation braucht er, weil sonst liegt er lieber in der Sonne. Und solche Geschichten sind für mich oft förderlich, weil von selber passiert halt so wenig im Grunde. Aber positiver Umgang ist wichtig.
Herr Müller, haben Sie vielleicht ähnlich zu diesem Beispiel noch praktische Ansätze, vielleicht auch im größeren Stil, wie wir denn die Bürgerinnen und Bürger ganz aktiv in diesen Transformationsprozess mitnehmen und einbinden können?
Ja, also ich finde, großartig war das 9-Euro-Ticket. Da war plötzlich der ÖPNV super attraktiv, weil er ja so günstig war. Klar, er war super voll auch, aber trotz alledem sind sehr, sehr viele Menschen, sehr viel mehr Menschen mit dem ÖPNV gefahren. Ich finde Fahrradfahren eine wunderbare Geschichte. Also auch da die Menschen vielleicht mehr motivieren zu sagen, überleg doch mal auch eine längere Strecke zwischen 5 und 10 Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad zu unternehmen. Auch da natürlich große Thema, E-Bike hilft. Also diese Begeisterung für neue Fahrzeuge, für eine neue Mobilität zu bringen. Ich finde es auch zum Beispiel spannend, dass man kleine innovative E-Autos mehr auf den Markt bringt. Also bitte nicht hässlich, sondern schön aussehende E-Autos, ja, wo man sich gerne reinsetzt. Da gibt es jetzt ein paar neue auf dem Markt und sowas macht dann total Spaß. Ich weiß, mein lieber Herr, der Präsident wohnt in Ingolstadt. Man weiß ja, welche Automarke dort präsent ist. Und der fährt mit einem kleinen E-Auto durch diese Stadt und hat mehr Aufmerksamkeit mit diesem kleinen Fahrzeug als vielleicht mit dem A8 oder ähnliches.
Das ist doch klassisches
Greenwashing. Ja, genau. Er fährt ein kleines Auto, ja.
Meine Herren, wir kommen so langsam zum Ende von unserem Expert-Talk. Und ich möchte, wie bei jeder Runde, Ihnen natürlich auch nochmal die Möglichkeit geben, uns einen hoffentlich positiven Ausblick in das Jahr 2023 und alle weiteren Jahre zu geben. Und ja, wie wir zum einen eine erfolgreiche Transformation schaffen können, aber vielleicht haben Sie auch noch ein paar Ratschläge, Tipps oder Wünsche an unsere ZuschauerInnen. Und lieber Müller, dann starten wir einmal mit Ihnen.
Ja, also ich sehe erstmal im Jahr 2023 ist ein massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das finde ich richtig positiv. Also dass man auch immer mehr an Tankstellen Hypercharger, also Schnelllader finden können. Das heißt, wir haben irgendeine Infrastruktur, die wirklich zuverlässig funktioniert. Und mein großer Ausblick, dass wir hoffentlich bald auch viele schöne kleine E-Autos finden, mit denen wir in der Stadt rumfahren können. Wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht zu zweit oder zu dritt sitzt, immer einen Parkplatz findet, weil sie klein sind. Das ist so meine große Hoffnung, dass wir da viel Innovationskraft im urbanen Verkehr mit kleineren E-Autos haben.
Herr Seibold, was sind Ihre Visionen für uns?
Ja, große Visionen. Ich glaube, wenn die Menschheit wirklich will, könnte man stand heute noch was tun. Nicht mit Energiewende, nicht mit Elektroauto, sondern man müsste schon globaler vorgehen. 20 Jahre auf Fleisch verzichten, aufforsten, natürlich dann auch Abspaltung des CO2 bei fossilen Herstellungen und renaturisieren. Das kann man sich durchrechnen, das wäre bezahlbar. Ich weiß nicht, ob das Fleischessen politisch natürlich durchsetzbar ist, aber grundlegende Dinge, wir hätten diese Hebel noch. Und das, was wir jetzt machen, die Energiewende, das Ganze, das suggeriert uns alle, wir tun was, das ist zu wenig und kommt zu spät.
Gut, wir wollen aber positiv enden. Deswegen nochmal, Herr Patis, was können wir denn aus Ihrer Sicht tun, damit wir diese Transformation gemeinsam bewältigen können?
Also wir sind ja sehr stark bis jetzt regional und national aufgetreten und jetzt mittlerweile auch in anderen Ländern sehr erfolgreich. Und unsere große Vision ist das, wir stehen ja für Hygiene, für Green Cleaning in jeder Hinsicht, also chemiefreie Reinigung und Desinfektion. Das heißt, unsere Vision ist, dass wir weltweit vorantreiben, nicht nur im Gewerbe oder Industrie, auch privat, dass unsere Technologie genauso, also chemiefreie Reinigung, ob es von uns ist oder nicht, dahingestellt, genauso selbstverständlich wird wie heute ein Staubsauger, ein Kühlschrank oder was auch immer. Und haben dazu auch ein neues Produkt entwickelt. Der Prototyp ist schon da mit der Technischen Universität in München und mit der Firma Herrion Engineering. Und zwar den ersten chemiefreien Geschirrspüler. Weil wenn ich da auspacken würde, gerade im gewerblichen Bereich, wie viel da an Chemie reingeschmissen wird und an Wasser runtergespült wird, das ist unglaublich. Und wenn wir das ausrollen können, weiß ich, dass wir von unserer Seite aus wirklich das Bestmögliche in der Hinsicht schaffen. Und das ist eine gute Nachricht, finde ich.
Dann hoffe ich, dass wir heute mit unserer Runde unseren ZuschauerInnen Inspiration mitgeben konnten, aufklären konnten, gerade auch im Bereich New Green Deal und dass wir vielleicht auch ja, so ein bisschen damit weiterhelfen können, dass jeder Einzelne sich seinen Lebensstandard hinterfragt, egal ob es ein großer Unternehmer, eine große Unternehmerin ist oder jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, lieber Herr Patis, lieber Seibold, lieber Herr Müller. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen in der Oberfläche, aber auch in die Tiefe abzusteigen. Und ich wünsche Ihnen tolle Projekte für 2023 und uns allen natürlich eine hoffentlich klimafreundliche Zukunft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Danke.